Denn der Feigenbaum blüht nicht und in den Weinbergen gibt es keinen Ertrag. Die Leistung des Ölbaums bleibt aus und die Felder bringen keine Nahrung. Die Schafe sind von der Hürde getrennt und in den Stallungen ist kein Vieh. Dies ist einer der letzten Verse im Buch Habakuk. Habakuk beschreibt damit den geistlichen Zustand seines Volkes. Es ist eine kollektive geistliche Dürre. Wir sind in unserer Jahresserie im Herbst angelangt. Definitiv, man sieht es den Bäumen an, links und rechts der Bühne. Da welkt und fällt das Laub. Und Habakuk ist ein Prophet, der in einer solchen geistlichen Herbstzeit lebt. Er selbst ist intensiv und sehr nahe mit Gott unterwegs. Und er ringt mit Gott um sein Volk. Weil er diese geistliche Dürre sieht und ihm das zu einer großen Last geworden ist. Was, wenn keine Frucht entsteht? Was, wenn mir Gottes Wirken verborgen bleibt? Diese Fragen treiben Habakuk um. In dieser Situation befindet er sich und bringt seine Fragen vor Gott. Er beginnt seine Schrift mit einer Überschrift, der Ausspruch, den Habakuk, der Prophet, geschaut hat. Habakuk, ein spezieller Name. Roland hat es bereits angetönt, der Name ist zum Sprichwort geworden. Dabei bedeutet er eigentlich etwas sehr Schönes. Habakuk bedeutet umarmen oder sich an jemanden klammern. Habakuk klammert sich an Gott. In allem, was er erlebt, in allem, was er beobachtet, was er sieht in den Straßen Jerusalems, Tag für Tag, geht er immer wieder zu Gott damit und klammert sich an Gott. Habakuk lebte ungefähr 600 vor Christus oder schrieb ungefähr 600 vor Christus. Er hatte dort schon ein bestimmtes Alter, also ja, einfach so um diese Zeit. Und das war eine sehr schwierige Zeit. Israel, Juda, bereits seit langem zwei getrennte Königreiche. Israel existierte zu jener Zeit gar nicht mehr. Das Nordreich, es wurde hinweggewischt durch den Sturm der Assyrer, die 10 Stämme verstreut in alle Welt. Juda, das Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem, rang um sein Überleben. Doch es kündete sich eine weitere politische Umwälzung an. Habakuk lebte am Vorabend der babylonischen Invasion in Juda und Jerusalem. Und er war ein Zeit- und auch Leidensgenosse Jeremias, des großen Propheten Jeremia. Sie lebten zur selben Zeit. Und Habakuk war auch ein Prophet, wie Jeremia. Er hatte eine prophetische Botschaft für sein Volk. Interessant an Habakuk ist, dass er diese Botschaft aus dem innigen Gebet, aus der innigen Zwiesprache mit Gott gewann. Es ist nicht so sehr eine Proklamation, es ist auch keine Predigt, die wir lesen, kein Traktat, sondern es sind eigentlich Gebete. Gebete Habakuks und Antworten Gottes darauf. Sehr interessant. Ein kurzes Buch, 3 Kapitel. Und Habakuk kommt vor Gott, bringt ihm seine Fragen. Gott gibt Antwort darauf. Und so geht es hin und her. So kann man sagen, dass das Buch Habakuk eigentlich ein Ausschnitt aus dem Gebetstagebuch des Propheten ist. Ein Ausschnitt, den er öffentlich gemacht hat, weil er eine Botschaft für das ganze Volk enthielt. Und es zeigt uns, dass sich Habakuk, eben wie es sein Name sagt, fest an Gott geklammert hat in allem. In allem, was er erlebt hat, hat er sich immer und immer wieder Gott an den Hals geworfen, ihn umklammert. Und es ist ein Ausspruch. Eben Habakuk hat diese Botschaft dann auch öffentlich gemacht. Und dieser Ausspruch, das kann auch Last bedeuten. Das kommt vom Verb heben her, die Stimme erheben, dann ist es ein Ausspruch, aber auch eine Last heben und tragen. Und diese Worte Gottes, diese Offenbarung, die Habakuk empfangen hatte, die ist ihm selbst zu einer Last geworden. Wohl auch seinen Zeitgenossen. Wir erfahren nicht, wie sie auf Habakuks Botschaft reagiert haben, aber auf die Worte Jeremias, da wissen wir die Reaktion. Das Volk wollte nicht hören. Es ist ihnen sehr lästig gewesen, was Jeremia ihnen zu sagen hatte. Sie empfanden es als unnötigen Ballast, als Last, die man abschütteln sollte, denn Jeremia sprach von einem kommenden Gericht, von den Babyloniern, die kommen würden. Und Habakuk hat eine ähnliche Botschaft und darum denke ich, dass auch Habakuk das zu spüren bekam, dass das wirklich eine Last war, die ihm Gott aufgetragen hatte. Ja, Gerichtsbotschaften sind nie populär. Wer will das schon hören? Habakuk beginnt mit einer Klage. Ich lese die Verse 2 bis 4. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe, du aber hörst nicht. Ich schreie zu dir, Gewalttat, du aber hilfst nicht. Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Unheil zu? Vor mir ist Unterdrückung und Gewalttat. Und Streit ist entstanden und es erhebt sich Zank. Darum wird die Weisung kraftlos und niemals mehr strahlt das Recht aus. Denn der Übeltäter umstellt den Gerechten, darum strahlt verdrehtes Recht aus. Habakuk bringt seine Not, seine Fragen vor Gott. Wie lange noch lässt du Gewalt zu, ohne einzugreifen? Siehst du nicht die gerechten Leute, wie sie unterdrückt werden? Warum schaust du dem Unrecht zu, ohne einzugreifen? Gott, wo bist du in diesem Unrecht, das die Leute auf der Straße erleiden müssen? Habakuk stellt Gott schonungslos all seine Fragen, denn er kann nicht verstehen, warum Gott nicht eingreift. Gott, was ist los? Sind wir dir etwa gleichgültig geworden? Das wäre ja das Allerschlimmste. Schlimmer noch, als wenn du Gericht bringst. Gleichgültigkeit, das ist noch interessant. Die Gleichgültigkeit Gottes ist es, die Habakuk plagt hier. Wie lange rufe ich schon um Hilfe und ich bekomme keine Antwort, nichts passiert. Gleichgültigkeit ist kaum zum Aushalten. Warum und wie lange noch, Herr? Kennst du dieses Gebet auch? Ich kann Habakuks Not sehr gut nachvollziehen. Und in Vers 4, da beschreibt Habakuk die Folgen von diesem Nicht-Eingreifen Gottes, dieses Nicht-Reagierens. Er sieht eine große Orientierungslosigkeit in seinem Volk. Die Weisung wird kraftlos, sagt er. Und mit der Weisung, da ist die Tora gemeint, die Wegweisung Gottes, das Wort Gottes, das ist kraftlos geworden, denn niemand kümmert sich darum, diese guten Vitamine einzunehmen, das Wort Gottes zu lesen und sich davon den Weg weisen zu lassen. Wie wenn die Leute ja vielleicht etwas hören, ja, wir hatten doch 7 Predigten zu den Vitaminen des Wortes Gottes, aber ja, brauche ich nicht, muss ich nicht drauf hören, ist mir egal. Die Leute gehen weiter und so kann das Wort Gottes keine Kraft entwickeln. Habakuk sieht, dass dies zu Ungerechtigkeit führt, zu Unterdrückung derjenigen, die es recht meinen, durch Übeltäter, durch solche, die das Recht verdrehen, die korrupt sind. Ja, er prangert auch die korrupte Führung, die politische Führung seines Volkes an. Und wir sehen hier, dass wenn ein Volk Gottes Wort nicht mehr beachtet, wenn es sich anderen Götzen zuwendet, dass dann auch die soziale Ungerechtigkeit zunimmt. Götzendienst, soziale Ungerechtigkeit, das geht zusammen. Die Propheten sehen das eine als den Grund für das andere. Und du kannst einmal nachlesen im 2. Königebuch ab Kapitel 21 die folgenden. Dort ist das beschrieben, die sozialen Ungerechtigkeiten, wie das Volk unterdrückt wurde, wie Blut vergossen wurde, unschuldiges Blut. Ja, die Zustände waren nicht gut in Jerusalem zur Zeit Habakuks. Und Habakuks Klage können wir noch besser verstehen, wenn wir bedenken, dass er in seinem Leben höchstwahrscheinlich die Erneuerungsbewegung unter dem König Josia miterlebt hatte. Josia, ich weiß nicht, ob dieser König euch ein Begriff ist, das ist ein sehr interessanter, herausragender König, der kam als Kind auf den Thron und er fragte nach Gottes Wort. Und er las es, er studierte es und er sagte, lasst uns wieder auf Gottes Wort hören. Und er stieß eine Reformation an und das Volk kehrte um. Und sie hörten wieder auf Gottes Wort und es geschah Erneuerung. Und Habakuk hat das wohl miterlebt. Und umso schmerzhafter muss es nun für ihn sein, zu sehen, dass diese Erneuerung nicht nachhaltig war. Dass die nicht dauerhaft war, sondern schon bald das Volk wieder abfiel. Anderen Götzen nachlief. Josia, sein Ende war tragisch, er war im Krieg umgekommen und dann kam sein Sohn, der eine, nach 3 Monaten schon der nächste. Ja, und so zerfiel alles wieder. Eine schwierige Zeit. Und es stellt sich die Frage, ja, was hat die Zeit Habakuks uns zu sagen? Gibt es Parallelen? Gibt es Ähnlichkeiten zu unserer Zeit? Es gibt Leute, die Parallelen sehen. Ich habe ein Zitat gefunden bei Armin Scherschin, das ist ein ehemaliger Professor von der STH, ein Kirchengeschichtler, und er schrieb, der Zustand Judäas am Vorabend der Wegführung nach Babel gleicht in vielerlei Hinsicht dem sinkenden Europa unserer Tage. Er sieht Parallelen zwischen dem Niedergang Judas und dem Niedergang der westlichen Kultur, dem Niedergang Europas. Und ja, es gibt tatsächlich Anzeichen, dass sich unsere westliche Kultur im Niedergang befindet. Europa ist kraftlos geworden. Die Weisung, das Wort Gottes ist kraftlos. Und niemals mehr strahlt das Recht aus. Ja, das Wort Gottes, es hat massiv an Bedeutung verloren in unserer Gesellschaft. Und dies zeigt sich aktuell im Umgang mit dem Coronavirus. Da offenbart sich dieser geistliche Muskelschwund, dass viele nicht mehr auf das Wort Gottes hören. Und das sehen wir auch an dieser Furcht, dieser kollektiven Furcht vor dem Wohlstandsverlust, vor dem Verlust von Gesundheit, auch der Angst vor dem Tod. Das offenbart, dass unsere Hoffnung zusammengeschrumpft ist auf das Sichtbare, auf das Materielle. Und wenn das gefährdet ist, dann kommt die Angst. Und die Hoffnung, die wir im Wort Gottes haben, kann keine Kraft mehr entfalten. Die Hoffnung, die ist zusammengeschrumpft auf den krampfhaften Kontrollversuch durch technische Hilfsmittel. Aber wir merken, das funktioniert nicht wirklich. Wir bekommen das Virus nicht in den Griff. Ja, und dort, wo die Hoffnung zusammenschrumpft, dort fehlt zunehmend auch die Kraft und die Ausdauer, um eine Krise durchzustehen. Und ja, gleichzeitig hat auch die Vernachlässigung, die Missachtung des Wortes Gottes auch zur Folge, dass sich unsere Gesetze, dass sich das Recht immer weniger an Gottes Ordnung und Gottes Gerechtigkeit orientiert. Und dass es bewusst davon abgelöst wird, das sind einige sichtbare Anzeichen in unserer Gesellschaft. Habakuk bringt seine Last vor Gott. Gott gibt ihm Antwort. In den folgenden Versen, Vers 5 bis 11, lesen wir die Antwort Gottes. Seht euch um unter den Nationen und schaut hin und entsetzt euch erstarrt. Denn in euren Tagen tut einer ein Werk, ihr werdet es nicht glauben, wenn es euch erzählt wird. Denn seht, ich lasse die Kaster, und das sind die Babylonier, aufstehen, die unerbittliche und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnstätten in Besitz zu nehmen, sie gehören ihr nicht. Schrecklich und furchterregend ist sie, von ihr strahlt ihr eigenes Recht aus und ihre Hoheit. Und schneller als Leoparden sind ihre Pferde und wilder als Wölfe am Abend. Und ihre Rosse galoppieren daher und ihre Rosse kommen aus der Ferne, fliegen herbei wie ein Adler, der in den Sturzflug geht, um zu schlagen. Sie alle kommen, um Gewalt zu üben. Entschlossen ist ihr Angesicht nach vorn gerichtet und Gefangene hat die Nation eingesammelt, als wären sie Sand. Und sie macht sich lustig über Könige, und Würdenträger sind ihr ein Gelächter. Sie lacht über jede befestigte Stadt, hat sie doch Erde aufgeschüttet und sie eingenommen. Dann fährt ein Sturm daher und sie ist weitergezogen und wird schuldig, sie, deren Gott die eigene Kraft ist. Gott bleibt nicht gleichgültig. Gott hat eine Antwort für Habakuk. Und es ist eine Antwort, die überraschend ist. Gott beginnt, denn in euren Tagen tut einer ein Werk. Natürlich meint er sich selbst. Ihr werdet es nicht glauben, wenn es euch erzählt wird. Gott sagt zu Habakuk, ich werde eingreifen. Und ich werde dies auf überraschende Weise tun. Gott macht damit klar, dass er weder gleichgültig ist, noch unfähig, irgendetwas zu unternehmen angesichts der Zustände in Jerusalem und auf der ganzen Welt. Er ist nicht einfach der liebe Onkel auf einer Wolke. Nein, Gott ist fähig und willens, einzugreifen und seinen Willen geschehen zu lassen, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Gott wird aber nicht so eingreifen, wie es die Menschen erwarten. Ihr werdet es nicht glauben, wenn es euch erzählt wird. Und das ist nun eine große Herausforderung für Habakuk. Gott wird eingreifen, indem er die Babylonier schickt. Ein grausames Volk, das Juda, das Königreich Juda erobern wird. Gott wird eingreifen, indem er sein Volk dem Gericht preisgibt. Und dieses Gericht wird nicht gut, sondern in einer nationalen Katastrophe enden. Darf Gott auf diese Weise handeln? Sind wir bereit dazu, ein solches Eingreifen Gott zuzugestehen? Bleibt Gott für uns auch dann noch anbetungswürdig, wenn er anstatt einer Erweckung ein Gericht über unser Volk kommen lässt? Klar ist, Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht die Freiheit hätte, so zu handeln, wie er es bestimmt hat. Gott lässt sich nicht in eine Geschenkbox packen. Gott ist viel größer. Er ist der Herr des gesamten Universums. Aber den Feind, den er schickt, der ist nicht toll. Im Gegenteil. Wir sehen hier Babylon, dieser Feind, den Gott über Juda kommen lässt, der ist grausam. Die sind sich selbst ihr eigener Herr und ihr eigenes Gesetz. Das lesen wir in Vers 7, dass sie ihr eigenes Gesetz aufrichten. Und in ihrer Kriegswucht sind die Babylonier nicht aufzuhalten. Das beschreiben die Verse 8 und 9 sehr anschaulich mit den Raubtieren, die sich auf ihre Beute stürzen, die hungrigen Wölfe am Abend, der Greifvogel, der sich im Sturzflug auf die Beute stürzt. Die Babylonier sind nicht aufzuhalten. Und sie stürzen herkömmliche Autoritäten um. Sie lachen über Könige und Würdenträger. Und mit ihrem übersteigerten Selbstvertrauen feiern sie durchschlagende Erfolge. Sie werden Nationen hinwegfegen, heißt es. Und das, weil sie ihre eigene Kraft als Gott betrachten, deren Gott die eigene Kraft ist. Sie sind so von sich selbst überzeugt, dass sie über alle Nationen hinwegfegen. Unser Kampf heute geht ja nicht gegen andere Völker. Wir stehen nicht einem solchen Feind gegenüber wie Juda im Alten Testament. Paulus macht dies klar in Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die Gewalten, die Fürsten dieser Finsternis, gegen die Geister des Bösen in den Himmeln. Und wenn wir jetzt diese Beschreibung des Feindes, des Volkes Gottes anschauen, dann merken wir, ein mächtiger Geist, gegen den wir kämpfen, das ist der Geist des Säkularismus in unserer Gesellschaft, in unseren Tagen. Dieser gottlose Humanismus, der es sich zum obersten Ziel gemacht hat, Gott als überkommene Autorität abzusetzen und an dessen Stelle das menschliche Selbst, das Ego, auf den Thron zu setzen. Das ist ein mächtiger Geist, der wirkt in unserer Gesellschaft, der die Autonomie des menschlichen Selbst postuliert. Autonomie bedeutet nichts anderes als sich selbst zum Gesetz sein. Vers 7, die Babylonier sind sich selbst Gesetz. Und wenn die Selbstbestimmung der höchste Wert wird, dann werden alle bisherigen Autoritäten, Werte, Gesetze, Herren gestürzt. Die müssen dann weg, weil das Ich unbedingt auf den Thron muss. Das Selbst wird auf den Thron gehievt und alles andere muss dem eigenen Ego dienstbar gemacht werden. Und das ist ein mächtiger Geist. Bereits Luther hat diesen Feind mit einer Scharfsichtigkeit erkannt, die uns heute oft fehlt. Luther schrieb: Es ist der größte Zorn, schlimmer als die Türken und alle Pestilenz, wenn Gott zulässt, dass sein Wort verachtet wird, denn dann werden äußere, leibliche Strafen folgen. Luther nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt, wenn Gott es zulässt, dass sein Wort verachtet wird, das ist das Schlimmste, was einem Volk passieren kann. Das ist schlimmer als die Türken und alle Pestilenz. Also, wenn Menschen Gott und sein Wort verachten, wenn sie Gottes Wort zur Seite schieben, dann ist das die größere Gefahr fürs Volk Gottes als der Islam und das Coronavirus. Die größte Gefahr sind die, die Gottes Wort verachten. Die größere Bedrohung. Und hier sehen wir, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Und wir sehen auch, dass diese gottlose Weltanschauung des Säkularismus, dass die an Terrain gewinnt. Mehr und mehr in Europa, im Westen. Und das soll Gottes Plan sein. Sein Volk diesem Feind preiszugeben. Habakuk war bestürzt, als er erfahren hatte von den Babyloniern, die kommen werden. Es betrübte sein Herz, er war traurig. Wie geht es dir, wenn du durch die Straßen unserer Stadt gehst, wenn du die Verlorenheit siehst der Menschen ohne Gott, ohne sein Wort? Weil sie es entweder nicht kennen, weil sie es nur verzerrt kennen oder weil sie es bewusst ablehnen. Spürst du dann diese Last auch, die Habakuk spürte? Wie betest du dann, wenn du nach Hause kommst? Habakuk betete folgendermaßen. Ich lese ab Vers 12 bis 17. Bist nicht du, Herr, seit je mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Herr, als Werkzeug des Gerichts hast du sie eingesetzt und du, Fels, hast sie zur Zurechtweisung bestimmt. Zu rein sind deine Augen, um das Böse anzusehen, und Unheil kannst du nicht anschauen. Warum schaust du denen zu, die treulos handeln? Schweigst, wenn ein Übeltäter den verschlingt, der gerechter ist als er? Und die Menschen hast du gemacht wie die Fische des Meeres, wie die Kriechtiere, niemand herrscht über sie. Er, und damit ist der Übeltäter, der Feind, Babylon gemeint, hat sie alle am Angelhaken herausgezogen. In seinem Schleppnetz schleppt er sie fort. Und mit seinem Fischernetz sammelt er sie ein. Deshalb freut er sich und jubelt. Deshalb schlachtet er für sein Schleppnetz und bringt Rauchopfer dar für sein Fischernetz. Denn durch sie wird sein Anteil fett und seine Speise saftig. Darf er darum sein Schleppnetz leeren, immerfort, um Nationen umzubringen, ohne Erbarmen? Darf er das? Habakuk geht erneut ins Gebet. Er klagt Gott seine Bestürzung und er ringt intensiv mit ihm. Und einerseits schaut er in diesem Ringen auf Gott selbst. Bist nicht du, Herr, seit je mein Gott, mein Heiliger? Wir werden nicht sterben. Das kannst du doch nicht zulassen. Du bist doch der Gott des Lebens, Herr. Du hast sie zwar als Werkzeug des Gerichts eingesetzt, aber du bist immer noch mein Fels, auf dem ich doch sicher stehe. Habakuk, er beruft sich auf Gottes Charakter. In seinem Gebet, in seiner Verwirrung, in seiner Bestürzung hält er sich an den Charaktereigenschaften Gottes, die er kennt. Mein ewiger Gott, mein Heiliger, mein Fels. So wie ich dich kenne, wirst du doch dein Volk nicht einfach in den Tod senden. Das kann nicht sein. Dann schaut er aber auf das, was in der Welt geschieht. Er schaut auf das kommende Gericht und die Verse 14 bis 17, das ist eine einzige Illustration des Raubzuges der Babylonier. Er vergleicht es mit einem Fischzug, oder? Die sind auf einem gnadenlosen Fischzug, sie werfen ihre Netze aus, fangen die Völker ein, schlachten die Fische. Und interessant, sie vergöttern ihre eigenen Werkzeuge, sie bringen ihren Fischernetzen Opfer dar. Interessant, das ist auch ein Ausdruck des Selbstvertrauens, das in den Götzendienst führt. Und aber die Frage, die Habakuk plagt, hast du dazu nichts zu sagen, Gott? Wenn die kommen mit ihrem Raubzug, das ist doch eine viel größere Ungerechtigkeit als das, was ich in meinem eigenen Volk beobachte. Ich habe dich doch angefleht, dass du Gerechtigkeit wirken wirst. Und jetzt schickst du ein Volk, das noch viel böser, viel ungerechter ist. Und darunter, wer leidet darunter? Die Gerechten, die sich noch an dich halten. Die kommen ja auch drunter. Und ja, Babylon macht sich schuldig. Das hat Gott ja selbst gesagt in Vers 11. Sie werden schuldig in ihrem Tun. Und das verwirrt Habakuk. Was soll das? Spürt ihr diesen Widerspruch auch zwischen dem Wesen Gottes, seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit, seiner Beständigkeit, dem Schutz, den er als Fels bietet, und dem Leiden des Gerechten? Und Habakuk spitzt diesen Widerspruch in Vers 13 zu. Zu rein sind deine Augen, um das Böse anzusehen, und Unheil kannst du nicht anschauen. Warum schaust du denen zu, die treulos handeln, schweigst, wenn ein Übeltäter den verschlingt, der gerechter ist als er? Warum kann Gott so lange dem Ungerechten und Gottlosen Treiben zuschauen? Dieses Gebet Habakuks, das ist wohl auch das Gebet vieler verfolgten Christen auf der ganzen Welt, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Und Habakuk wird in Kapitel 2 eine Antwort von Gott erhalten auf diese Frage, die ihn sehr bedrängt. Doch Habakuk konnte etwas noch nicht sehen, was wir heute sehen. Versetze dich einmal in die Situation der Jünger Jesu am Karsamstag. Und dann lies noch einmal diesen Vers 13. Warum schaust du denen zu, die treulos handeln, schweigst, wenn ein Übeltäter den verschlingt, der gerechter ist als er? Das war doch die Situation der Jünger Jesu am Karsamstag. Nachdem sie miterleben mussten, wie Jesus, der vollkommen Gerechte, ans Kreuz geschlagen wurde. Und all ihre Hoffnung sich in nichts aufzulösen schien. Gott, wie lange noch schaust du dem ungerechten Treiben zu? Was war die Antwort Gottes darauf? auf die Gebete der Jünger. Die haben sicher gebetet am Karsamstag. Gott hat seinen Sohn, Jesus, am nächsten Tag wieder zum Leben erweckt. Er hat ihn auferweckt. Gott ist nicht untätig geblieben, sondern er hat Jesus aus dem Grab wieder ins Leben geholt. Gott ist nicht ohnmächtig geblieben, sondern hat sich zu dem vollkommen Gerechten gestellt und ihn wieder zum Leben erweckt. Ja, Gott, er ist so heilig und so rein, dass er weder Böses noch Unheil unter sein Auge in seine Gegenwart kommen lassen kann. Das geht nicht. Aber gerade deswegen hat er seinen Sohn Jesus Christus in den Tod am Kreuz geschickt. Paulus beschreibt es so: Den, der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Am Kreuz macht Gott uns gerecht, sodass wir ohne Angst vor dem Gericht zu ihm kommen dürfen. Und Paulus tritt als Gesandter Jesu Christi auf und ruft: Gott lädt jeden von uns ein, sich mit Jesus versöhnen zu lassen, mit Gott versöhnen zu lassen. Und dieser Ruf ergeht auch an alle von uns heute. Und dies ist der feste Grund unserer Hoffnung. Gott hat nicht geschwiegen, er ist nicht untätig geblieben, sondern er hat seinen Sohn vom Tod erweckt, sodass dieser in Ewigkeit und in Herrlichkeit lebt. Und so haben auch wir, wenn wir auf dieses Versöhnungsangebot Gottes reagieren, wenn wir sagen: Ja, ich möchte wieder versöhnt werden mit dir, Vater, ich möchte zurückkommen zu dir, dann haben wir eine feste Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht, weit hinausgeht, in die ewige Gemeinschaft mit Gott selbst. Ich fasse zusammen, was wir von Habakuk lernen können. Wenn dich ähnliche Fragen quälen wie Habakuk: Warum? Wie lange noch, Herr? Dann kannst du erstens diese Fragen ungeschmeckt und ohne fromme Pomade vor Gott bringen. Zweitens, löse dich dabei von der Vorstellung, du wüsstest am besten, wie Gott darauf reagieren soll. Er übersteigt dein Vorstellungsvermögen bei Weitem. Drittens, mach es wie Habakuk, halte aber an dem fest, was du von Gott kennst. Halte an Gottes Charakter fest, an seinen Verheißungen. Gott hat sich uns offenbart in seinem Wort. Wir wissen um seine Heiligkeit, seine ewige Herrschaft. Wir wissen um seine Güte, um seine ewige Treue. Wir wissen, dass er unser Fels, unsere Zuflucht ist. Und ja, an Gottes Güte festzuhalten, das war letztes Jahr Verenas und mein Gebetsanliegen, das wir auch mit euch geteilt haben als Gemeinde. Und jetzt dürfen wir sagen: Gott hat auf unser Gebet gehört. Wir durften an seiner Güte festhalten. Und in seiner großen Güte hat er uns einen Sohn geschenkt. Vor 9 Tagen durfte er auf die Welt kommen. Ein riesiges Wunder und ein Geschenk. Und ja, Gott hat damit gezeigt: Ja, ich bin gütig und gnädig. Und ich habe alles im Griff. Halten wir an dem fest, was wir über Gott wissen, so wie wir Gott kennen. Aber das geht nur, wenn wir in Beziehung sind mit Gott. Wenn wir ihn Tag für Tag suchen, ihn besser kennenlernen möchten, dann werden wir ihn auch besser kennenlernen und können bei ihm bleiben. Und viertens, richte deinen Blick auf das Werk Jesu am Kreuz. Habakuk konnte das noch nicht sehen. Aber in diesem Werk hat Gott gesagt, ja, und ich greife ein. Und diese Welt ist mir nicht egal. Ich lasse sie nicht zugrunde gehen, sondern hier ist Rettung und Heil für jeden, der zu mir kommen will. Und ich werde nicht hinausstoßen. Und dies gibt uns eine feste Hoffnung, die für unser Leben ein sicherer und fester Anker ist, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Ja, und ich danke dir, heiliger Vater, dass wir diesen Raum betreten dürfen, weil du, Jesus, uns versöhnt hast am Kreuz. Du hast unsere Schuld auf dich genommen und so dürfen wir als Geschenk deine Gerechtigkeit empfangen, dein Leben, deine Herrlichkeit und dürfen Gemeinschaft haben mit dem Vater im Himmel. Und diese Gemeinschaft, die gibt uns eine gewaltige Hoffnung, selbst in Zeiten der Not, in Zeiten der Dürre, in Zeiten der Herausforderungen. Ich danke dir für diese Hoffnung und bitte dich, dass du diese Hoffnung stärkst und bekräftigst in einem jeden Herzen von uns. Amen.